Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potze. Powered bei Knabe Cola und Fuchs.
Saisonendspurt und es stehen immer mehr Entscheidungen fest. An der Spitze haben wir es schon und jetzt eben auch am Tabellenende. Die ersten Absteigerinnen stehen fest. Und darüber sprechen wir auf jeden Fall hier im Frauenfußball-Podcast. Nina Potze ist mein Name und Miriam Sinnow auch mit dabei. Hi!
Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag. Nina, geht's dir gut?
Soweit, so gut. Ja, wildes Wochenende gewesen, viel los gewesen. Bisschen müde bin ich. Und für euch, falls ihr so ein bisschen Brummen oder sowas hört, irgendwie wird offensichtlich draußen gerade ein Dach neu gedeckt. Da kraxeln Leute auf dem Dach vom Schuppen rum und Rasen gemäht wird auch noch. Also hier ist eine Menge los, auch bei mir außerhalb. Wie ist es bei dir, Marie?
Wirklich, hier ist relativ ruhig, was das angeht. Aber soweit auch gut. Auch ein arbeitsintensives Wochenende gehabt.
Oh ja.
Bisschen unterwegs gewesen, aber wieder jetzt zurück. Zu Hause, an Mikrofon, am Laptop und bereit, den drittletzten Spieltag zu besprechen.
Das machen wir doch mal.
Das war der Spieltag.
Der 24. Spieltag stand auf dem Programm, der drittletzte, wie gesagt. Wir kommen so langsam dem Ende entgegen der Saison. Irgendwie irre, weil die doch sehr vollgepackt war, diese Spielzeit. Aber auch die hat mal ein Ende. Wir schauen auf die Bundesliga der Frauen und da müssen wir zuerst aufs untere Tabellendrittel schauen. Denn der erste Abstieg steht fest. Carl Zeiss Jena verliert gegen den SC Freiburg mit 1:5 und damit war klar, die Damen können sich leider nicht mehr retten.
Nee, das kleine Fünkchen Hoffnung, das vielleicht noch da gewesen ist, ist dann schon nach 38 Sekunden erstickt worden. Nach
bitte.
38 Sekunden schon hat Svenja Völmli nämlich den ersten Treffer für den SC Freiburg erzielt. Und dann wurde es halt immer doller. Ein V-Elfmeter ist dann auch noch mit dazugekommen. Zwischendurch hat Isabella Jahre und das 1:4 gemacht. Ja, mega, mega bitter für die Jenaerinnen. Die waren ja 2024 zuletzt aufgestiegen und 2024/25, also in der Vorsaison, nur deshalb nicht abgestiegen, weil es eben nur einen Abstiegsplatz gab. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern oder vielleicht seid ihr auch erst im Verlauf dieser Saison damit dazugekommen. Bis zu dieser Saison war die Liga ja oder in den letzten Jahren eben mit 12 Teams am Start und das ist jetzt aufgestockt worden auf die 14 und zwar eben so, dass in der letzten Saison ein Team abgestiegen ist und drei aufgestiegen sind. Ergibt das rechnerisch Sinn? Jawohl, tut's. Und da ist dann eben Turbine Potsdam komplett abgestürzt und mit nur einem einzigen Punkt abgestiegen. Und Jena war da halt vorletzte schon gewesen und hatten da also Glück, dass man nicht abgestiegen ist. Und jetzt in dieser Saison, das war eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ich nehme mal an, die Erwartungen von so ziemlich allen, die das beobachtet haben, die Jenaerinnen müssen wir aber trotzdem sagen, haben sich da schon nochmal richtig doll reingehauen. Und wir haben ja auch mit Josie Bonn zugesprochen, die hat ja auch gesagt, so ey, wir wollen das, aber ja, ey, mega, mega schade,
also,
ein Ostklub weniger.
Absolut. 11 Punkte jetzt eben nach 24 Spieltagen, das ist klar einfach zu wenig. Auch die Tordifferenz, die ist eher gruselig. 62 Treffer gefangen. Am Ende sind es nur 2 Siege, die sie in der Saison bisher feiern konnten. Und nur um das nochmal festzustellen, jetzt stehen eben noch 2 Spieltage aus, bedeutet 6 Punkte. Aber mit einer Differenz zum rettenden Ufer von 7 Punkten ist es eben nicht mehr möglich, die Klasse zu halten. Nina, nochmal jetzt so zu Carl Zeiss Jena, zu diesem Ostklub, der ja schon irgendwie ja auch eine Tradition mit sich trägt. Wir haben, oder du hast gerade auch erklärt, dass sich dieser Abstieg schon so ein bisschen angekündigt hat. Wenn du nochmal so ein bisschen ins Team schaust, die Leistungen dir so ein bisschen vielleicht Revue passieren lässt, kannst du es dir erklären? Ist es quasi die Qualität im Team? Ist es die Zusammenstellung? Ist es, ja, kannst, also die klassische Frage, woran hattet ihr liegen, will ich jetzt nicht so stellen, aber wie erklärst du dir diesen Abfall?
Ja, schon letzten Endes ganz klar die individuelle Qualität, das muss man schon sagen. Da hat es dann einfach doch gemangelt. Ich meine, natürlich sind es tolle Fußballerinnen so, aber im Vergleich zu anderen Vereinen ist es dann doch ein anderes Level auf jeden Fall. Die Offensive einfach viel zu ja, du hast es ja gesagt, ne, wie da die Tordifferenz aussieht und das Torverhältnis viel zu ungefährlich, viel zu schwach gewesen. Und dann eben auch so die Verbindung der einzelnen Mannschaftsteile, wo wir ja auch oft gesehen haben, hey, es ist dann vielleicht doch auch mal eine Einzelaktion, die da nach vorne mitgeht. Und wir haben ja auch mit Josie Bonze eben gesprochen im Interview, die ja auch sagte, da sind einfach zu viele Momente mit dabei gewesen, in denen sie sich selber gefragt haben, was machen wir hier eigentlich? Also ich kann mir dann auch vorstellen, dass es ein mentales Ding war letzten Endes, weil man natürlich auch weiß, die meisten Teams in dieser Bundesliga haben eben starke Männerclubs im Rücken. Und beim FC Carl Zeiss Jena, genauso wie bei der SGS Essen auch, und dann ist es halt kein Zufall, dass die beiden auf den letzten beiden Plätzen stehen, die SGS Essen hat gar keinen großen Männerverein im Rücken. Bei Jena spielt das Männerteam in der Regionalliga. So. Und ja, da sind die Bedingungen teilweise ähnlich oder sogar besser als in der Bundesliga. Aber es sind halt nicht die gleichen wie bei der Bundesliga der Männer, so wo zum Beispiel die Münchnerinnen halt total von profitieren, dass da natürlich mehr Geld ist, mehr Struktur, mehr Möglichkeiten, einfach was auch Recovery angeht und so weiter und so fort. Und das ist in Jena halt ganz was anderes. Und wenn wir speziell nochmal auf die Frauen gucken, du hast es auch schon gesagt, Tradition, ne? Es war ja früher auch noch der FFUSV Jena, also der Unisportverein, wo auch ganz viele tolle Fußballerinnen rausgekommen sind sozusagen, die da Fuß gefasst haben. Deswegen ist es richtig schade, dass die in die zweite Liga wieder gehen. Maybe sehen wir sie ja auch bald wieder. Ich hoffe es wirklich sehr. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Miri, so mit der Entwicklung so insgesamt im Frauenfußball, mit den vielen, vielen Männerclubs, die jetzt eben auch noch mehr investieren, Stuttgart, Bochum, Dortmund. Meinst du, Jena geht da verloren drin, so ein bisschen wie Tobias?
Es könnte passieren, auf jeden Fall, weil was auch ganz klar von Jena jetzt schon kommuniziert wird, ist halt, dass sie wissen, dass ihr Kader eine Baustelle ist, ein Problem ist, um eben mitzuhalten in dieser sehr starken, aber auch eben von Männerclubs unterstützten Liga, so muss man es nun mal irgendwie auch sagen. Und habe jetzt gerade auch noch mal so ein bisschen mich reingelesen und habe auch das Gefühl, dass sie dieses Problem wirklich anerkennen, aber sich jetzt nicht darauf ausruhen, sondern sagen, wir wollen daran jetzt arbeiten. Wir wollen uns wirklich jetzt so einen möglichen Aufstieg wieder erarbeiten, aber auch uns erstmal entwickeln. Also es wird auch von der Führungsetage klar gemacht, von Geschäftsführer Patrick Widerer, der sagt, wir werden in der zweiten Liga mindestens versuchen, einen konkurrenzfähigen Kader auf die Beine zu stellen. Und sie wissen eben auch, wie das Budget aussieht. Das ist ein anderes als damals in der Aufstiegssaison 23/24. Dementsprechend, Zitat, zum jetzigen Zeitpunkt ist es aber nicht seriös, irgendwelche Wasserstandsmeldungen oder Ziele zu formulieren. Also selbst wenn sich die Fans oder einfach auch die Liebhaber von Carl Zeiss Jena wünschen würden, so schnell wie möglich zurück in die Bundesliga. Es ist nicht so schlau, auf Biegen und Brechen sich da jetzt wieder irgendwie hochzuspielen, wenn du weißt, du kannst da nicht mitspielen und würdest dann wahrscheinlich eher wieder ins Minus gehen, bezüglich der Einnahmen, bezüglich dem, was du eigentlich auch bieten kannst. Und es ist, glaube ich, auch gar nicht so günstig, in so einer großen Liga zu spielen. Also das darf man irgendwie auch nicht vergessen.
Nee, gar nicht. Und Thema Kader, da habe ich auch direkt gedacht, naja, na klar, weil die Spielerinnen, die sie haben, die werden natürlich alle abgeworben, weil wie gesagt, es sind keine Spielerinnen.
Es ist noch nicht sicher, ja.
So, die haben Potenzial auf jeden Fall. Und das ist halt auch, das recht jung war das Team so. Oder viele junge Spielerinnen, die dann so die Besten halt waren, sind. Da werden einige gehen.
Ja, und du musst auch dazu noch sagen, dass sich auch einfach auf Leitungsebene bei Carl Zeiss Jena jetzt ein bisschen was entwickelt. Die Sportdirektorin Isabel Knipp, die hatte schon im April kommuniziert, dass sie ihren auslaufenden Vertrag jetzt zum Saisonende nicht verlängern wird. Die wird ja zum FC Viktoria wechseln. Von daher, auch da haben sie quasi Klarheit, müssen sich aber nun mal neu aufstellen. Für mich stellt sich natürlich auch irgendwie die Frage, halten sie an Kästner fest? Was würdest du da sagen?
Ich hoff's wirklich, weil er hat ja keinen schlechten Job gemacht. So, ne? Der hat das
am Trainer, um das nochmal für alle klar zu machen.
Der hat halt das Bestmögliche draus gemacht und ich halte ihn auch für einen sehr, sehr guten Trainer. Der ist auch noch wahnsinnig jung. Der hat auch noch wahnsinnig viel Zeit, sich zu entwickeln. Was ich mich da fast eher frage, jetzt, wenn ich auch so nochmal drüber gesprochen habe, ob er nicht vielleicht selber sagt, hey, ich will mal was anderes probieren. Andererseits ist er auch so verwurzelt da in Jena.
Mhm.
So.
Also er hat auf jeden Fall noch Vertrag.
Ja.
Er hat noch Vertrag und er ist auch für die zweite Liga gültig. Er sagt aber selbst auch, er will erstmal einen versöhnlichen Erstliga-Abschluss. Das ist ja auch verständlich und gleichzeitig auch verständlich, wie du auch schon sagst, er soll sich mal auch erstmal dann in der Sommerpause vielleicht ein bisschen Gedanken darüber machen. Hat er Bock, das Ganze da mit denen nochmal aufzubauen, was natürlich löblich wäre, aber einfach nicht selbstverständlich ist.
Nee. Aber ich, also wenn, dann kann ich mir das bei Kästner und Jena voll vorstellen. Ich fand es bei Nürnberg jetzt zum Beispiel auch so toll, als die abgestiegen waren, haben sie ja auch noch an Thomas Ostendorp festgehalten, sind dann direkt wieder aufgestiegen mit dem. Erst jetzt haben sie sich halt davon von ihm getrennt, als es nochmal brenzlig wurde eben in der Liga. Da kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch zu, aber erstmal bleiben wir da im Keller. Wir haben es gerade schon gesagt, die letzten beiden sind eben Jena und die SGS Essen, die ja noch Schlagweite hat aufs rettende Ufer zum HSV. 3 Punkte waren da der Abstand vor diesem Spieltag und bleibt da auch, denn beide Teams haben verloren. Die SGS Essen 0-4 gegen Leverkusen mit einem Doppelpack von Christine Kögel. Ben hat es 1-0 gemacht vorher und Cornelia Kramer, die hat ihren zweiten Saisontreffer im zweiten Spiel in Folge gemacht. Also war ganz, ganz toll.
Läuft doch.
Wie gesagt, der Abstand zum HSV bleibt bei 3 Punkten, bleibt damit eben einholbar bei noch 6 zu vergebenen Punkten. Oh, ist die, wirklich, ist es so krass, Miri. Es läuft einfach darauf hinaus, dass wir am letzten Spieltag den Showdown bekommen. Und das ist so geil, weil da bin ich in Essen Stadion. Das war richtig krass. Und genau, der HSV, die haben 0-1 gegen Union Berlin verloren. Der erste Saisontreffer oder der erste Treffer überhaupt für Union für Amber Tüsiak. Und das war irgendwie, ich glaube, ein Unentschieden wäre verdienter gewesen, weil gerade in der ersten Hälfte hat der HSV das Spiel echt kontrolliert. Und die hatten so viele Möglichkeiten, die aber nicht reingemacht haben. Also es war echt super.
Chancenwucher super. Also, ja.
Voll. Beim HSV, ganz witzig, da ist ja Rodolfo Cardoso, neuer Trainer, Interimstrainer, zurück im Volksparkstadion. Ich habe das Spiel ja kommentiert und vorher halt mit der Pressesprecherin gesprochen, die hat auch gesagt, so, weil ich natürlich gefragt habe, so, ja, und wie ist das? Weil er war ja Spieler auch beim HSV gewesen damals, hat irgendwie, ich weiß nicht, fast 200 Pflichtspiele gemacht oder sowas. Und da habe ich natürlich gefragt, so, ja, wie ist es denn für ihn, so irgendwie zurückzukehren zum Volksparkstadion? Und dann meinte sie so, ja, also der Mann, der lebt da. Das ist für den Lärm, wie nach Hause kommen.
Stark.
Ja, echt ganz lustig, genau. Und bei Union auf der anderen Seite wichtig noch zu sagen, Tanja Pawolek, die hat sich verletzt beim Spiel gegen die Bayern in den letzten Minuten, in der Schlussphase, verpasst den Rest der Saison. An ihrer Stelle hat Jenny Hipp gespielt im Mittelfeld, Motor. Und das hat man gemerkt. Das hat man echt doll gemerkt, finde ich. Die ist eine super Zweikämpferin, also die kloppt dir da die Bälle weg, aber die Übersicht, dieses Feingefühl, dieses Fädenziehen, das hat total gefehlt bei Union.
Und dann kann man sich quasi noch glücklich schätzen, aus Berliner Sicht so jemand wie Kara Bösel im Tor zu haben, richtig?
Absolut. Was die für Paraden gezeigt hat, das war crazy. Also wirklich, wirklich irre.
Nur leider gab es dann eben nach dem Spiel eine Szene, die alle so ein bisschen in Atem gehalten hat. Dich ja persönlich auch. Du hast gerade, glaube ich, schon erwähnt, dass du dieses Spiel kommentieren durftest für Magenta Sport. Erzähl uns mal kurz, was da passiert ist.
Ja, ich kriege gerade auch direkt Gänsehaut wieder. Das war echt gruselig, weil beide Teams sich halt nach Abpfiff haben feiern lassen. Natürlich sind zu ihren Fans gegangen. Es war eine gute Stimmung auf beiden Seiten, weil die HSV-Fans natürlich trotzdem gesehen haben, hey, ihr habt da richtig krass was hingelegt an Leistung. Und dann auf einmal ging die Kamera. Also ich sehe ja auch wirklich nur das, was ihr HörerInnen bzw. dann halt ZuschauerInnen seht. Und dann habe ich halt auch gesehen, es ging auf Magudu Kure, die am Boden gelegen hat. Ich glaube, eine Triggerwarnung wäre hier auch sicherlich gut. Wenn ihr damit nicht gut umgehen könnt gerade, dann spult man ein bisschen weiter vor auf jeden Fall. Genau, Kamera auf Magudu Kure, die auf dem Boden lag, in stabiler Seitenlage und zuckend. Das war fucking gruselig und man hat richtig dolle gemerkt. Also ich muss ehrlich gesagt auch sagen, ich musste erstmal registrieren, okay, was sehe ich da? Was ist da los? Mhm. Musste erstmal raffen, okay, scheiße, das ist gar nicht gut. Und das hat man, finde ich, auch gemerkt bei der Regie, worauf wir ja keinen Einfluss haben. Man hat es richtig gemerkt, so ein bisschen bleiben sie drauf. Und dann hat man gemerkt, oh shit, und schnell weggeschaltet und halt nur noch so das große Rund gezeigt. Und dann hat man auch gemerkt, Stadion ist mucksmäuschenstill geworden. Es ist nach Sunnies gerufen worden über den Platz. Man hat die Spielerinnen gesehen, die auch sichtlich aufgelöst waren. Dann sind eben Sunnies gekommen mit nicht mal so einer Trage bloß, sondern die richtig so ein Rollding, ich weiß gar nicht, wie das dann genau heißt. Und dann kam auch diese goldene Decke zum Einsatz, es wurden HSV-Fahnen genommen, um das eben abzudecken, die Szene. Und wir mussten dann raus aus der Sendung, ohne irgendwie zu wissen, was ist. Und du weißt nur, da ist gerade eine Spielerin zusammengebrochen, die jetzt zuckend auf dem Boden liegt. Und
ja,
du weißt gar nichts.
Mega heftig.
Das war echt richtig, richtig gruselig. Mittlerweile wissen wir, Gott sei Dank, dass sie auf dem Weg ins Krankenhaus auch schon wieder ansprechbar gewesen ist. Sie hat sich mittlerweile auch selber gemeldet. Sie ist wieder zu Hause. Genau. Das ist echt gut. Aber es war auch echt ein heftiger Moment. Ich hoffe, euch da draußen, die das vielleicht gesehen haben, geht's auch okay. Ihr konntet da irgendwie mit Leuten drüber sprechen. Ich habe da auch noch mal ganz, ganz viel drüber gesprochen. Es ist echt ein Schocker. Und ich muss ehrlich sagen, ich find's richtig gut, wie da eben reagiert worden ist, dass da nicht mehr so viel auf sie gegangen ist, wie damals, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Miri, war das 2018 mit Christian Eriksen?
Müsste bei der EM gewesen sein. Genau.
Wo er noch irgendwie so total draufgegangen ist auf ihn.
2018
und
war WM, aber egal, es war auf jeden Fall beim Großereignis. Und ja, natürlich, da hat die Regie aus Unwissen quasi auch draufgehalten, Kameras draufgehalten und so weiter und so fort. Heute weißt du eben, in solchen Situationen ist es Regel Nummer 1, da quasi nicht nur abzuschirmen, sondern das eben nicht auf TV-Bildern zu zeigen. Und ja, da wurde dann eben gut reagiert und wie du schon gesagt hast, das Allerwichtigste ist, ihr geht es gut. Sie hat sich selbst auch nochmal bei Instagram gemeldet, hat sich für alle Nachrichten und gute Besserungswünsche bedankt und wurde voll schnell in ihrem Post auch schon wieder sportlich. Da zeigt sich zum Glück, dass das wirklich zum Glück nichts Schlimmes war, sondern sagt, wir haben noch 2 Spiele übrig. Nur der HSV irgendwie in ihrer englischen Nachricht da dann zumindest noch mit drunter geschrieben und sagt, sie will alles geben bis zum Ende dieser Saison für ihren Club. Also nochmal alles Gute an der Stelle. Und wir sind gespannt aus sportlicher Sicht, ob sich das wirklich dann am letzten Spieltag entscheidet.
Oh ja. Was auch noch offen ist, ist das Rennen um Platz 2. Also Spitze wissen wir, die Münchnerinnen sind Meisterinnen, aber darunter geht's noch ordentlich ab und auch die bewegen sich parallel zueinander. Wolfsburg und Frankfurt trennen auch weiterhin noch 4 Punkte, aber nicht, weil beide verlieren, sondern weil beide gewinnen. Aber so einfach ist es nicht gewesen. Also Wolfsburg 3-2 gegen Leipzig und Frankfurt 4-1 gegen Nürnberg. Finde ich, klingt deutlicher, als es war am Ende, ehrlich gesagt.
Also. Wollte gerade sagen, also vor allem bei Wolfsburg, ich habe das so ein bisschen über den Ticker verfolgt und war so, Entschuldigung, was passiert denn da jetzt schon wieder? warum geht das eigentlich nicht mal in Ruhe über die Bühne? Nina, auch das Spiel durftest du kommentieren, deinen Eindruck?
Auch das war völlig erste Hälfte, weil also Wolfsburg wirklich ein bisschen auch wieder wie in der wie im Spiel davor gegen Frankfurt, wo die Defensive komplett Vollkatastrophe war. Es war auf jeden Fall besser, aber richtig reingefunden haben sie erstmal nicht so wirklich ins Spiel. Wobei auch das 1-0 trotzdem, also nach 9 Minuten schon auch, weil jetzt hat sich auch nicht unbedingt angebahnt für Leipzig, Gina Schmielinski, die dann tatsächlich noch einen Doppelpack macht, einfach in der Nachspielzeit, in der ersten Minute der Nachspielzeit, hat sie dann auch so eine direkte Ecke verwandelt. Mega geil. Und ein ähnliches Tor hatten wir auch von Janina Minge, die aus wirklich einem völlig irren Winkel den Ball reinhaut, wirklich von der Grundlinie, so zwischen Ecke und Pfosten und linkem Pfosten.
Sie stand fast parallel zum Tor, richtig?
So, genau. Und dann biegt sie den da irgendwie noch rein. Also völlig crazy. In der zweiten Hälfte haben sie es dann halt gedreht, die Wolfsburgerinnen. Weil in der ersten Hälfte war es wirklich so, ich meine, die hatten Chancen auf jeden Fall. Leipzig hatte sich da dann, glaube ich, auch schon drüber aufgeregt, dass es wohl einen Strafstoß hätte geben müssen, weil Boboy gefoult worden ist. Aber da war es halt am Anfang noch so, ja, 1-0 nehmen wir mal mit. Da müssen wir, wenn wir am Ende gewinnen, müssen wir uns nicht so doll drüber ärgern. Ja, am Ende mussten wir halt auch. so, weil dann nämlich Janina Minger gekommen ist und Lena Ladwein den Doppelpack einfach macht an ihrem Geburtstag.
Ja, aber gerade sagen, hat sich ein eigenes Geburtstagsgeschenk gemacht. Gut, dass dann die Wolfsburgerinnen das quasi so über die Ziellinie drücken konnten und dann noch,
Bei Wolfsburg, bei diesem Spiel auch müssen wir mal kurz auf die Serien noch gucken, die es da gegeben hat, die beide gerissen sind. Wolfsburg hatte vorher 3 Ligaspiele in Folge nicht gewonnen. Das hat es wohl zuletzt vor 15 Jahren gegeben. Und Leipzig war davor 8 Spiele in Folge ungeschlagen.
Irre. Aber zeigt sich dann auch wieder, wie groß dann doch der punktueller Abfall ist auf den Plätzen 10, 11, wo Leipzig jetzt immer noch ist und sich quasi nicht weiter bewegt hat. Aber zwischen Leipzig und Nürnberg sind es einfach 8 Punkte. Also die haben da einen richtig großen Schwung mitgenommen mit diesen 8 Spielen ungeschlagen. Mhm. Aber irgendwie trotzdem irre, dass du dann trotzdem in Anführungsstrichen nur 10. bist.
Ja, es sind halt 5 Unentschieden dabei gewesen bei diesen 8 Spielen, ne, und 3 Siege. Ja. Ja. Aber auch, weil du gerade gesagt hast, so dieser Abfall sozusagen, an Leistung kann man ja auch sagen, oder das kann man auch in diesem Spiel sagen, Wolfsburg gegen Leipzig eben, dass man bei Leipzig dann einfach dolle gesehen hat, wie die Kräfte schwinden und Wolfsburg halt voll gut nah. Also ich meine, Lena Ladwein einwechseln, like, duh. Und bei Leipzig war es einfach so, diese Bank war so dünn, weil Marlene Schimmer ausgefallen ist, weil eine Annabel Schasching ausgefallen ist und die hatten einfach nur 4 Feldspielerinnen auf der Bank. Krass.
Jetzt bin mal gespannt, wie sie das jetzt irgendwie für über den Rest der Saison noch drücken, weil 2 Spiele stehen eben noch an. Nächsten Montag geht's gegen Bayer Leverkusen und dann darauf am letzten Spieltag auswärts bei Hoffenheim. Also 2 Spiele, die sie ganz bestimmt nicht einfach so herschenken wollen, auch wenn eben da nichts mehr mit irgendwie Abstieg oder ähnliches sie zu tun haben. Bin ich mal gespannt, ob sie bis dahin vielleicht den ein oder anderen, die ein oder andere Spielerin auch wieder zurück haben, um eben da ein bisschen gestärkter auf der Bank zu sein. Das nächste Spiel, das sehr deutlich ausgegangen ist, vielleicht ein bisschen zu deutlich. Frankfurt gewinnt gegen Nürnberg mit 4:1. Die Nürnbergerin, Nina, einfach mit keiner Chance oder wie schätzt du das ein?
Die hatten schon, sie haben eine wirklich gute Partie hingelegt. So. Wir erinnern uns alle an das Hinspiel, 5:3, wo Frankfurt also wirklich soweit die Tür offen gelassen hat für Nürnbergs Konter. Und das können sie. Und das haben sie auch wieder gezeigt. Auch da hat Frankfurt immer mal wieder die Tür offen gelassen. Ich weiß auch nicht, warum das ausgerechnet bei Nürnberg irgendwie so. Also klar, Nürnberg macht es auch gut. Anyway, in dem Spiel haben die Frankfurterinnen das halt dann selber auch noch gut genutzt. Also Nicole Anjomi schon nach 10 Minuten. Dann allerdings Merit Günster wieder ausgeglichen. Aber haben dann vor allen Dingen, also ich fand dieses 4:1 viel zu deutlich, weil dafür hat Nürnberg sich echt zu gut angestellt, stark verteidigt, sich stark da reingehauen, aufmerksam gewesen, Konterchancen zu nutzen. Aber ja, in den letzten Minuten dann, ich meine, müssen wir auch nicht sagen, dass der Kader beider Teams sehr unterschiedlich bestückt ist. Also in der 89. und 90. plus 4 dann nochmal 2 Gegentreffer fangen. Man hätte auch nach dem 2:1 Punkt machen können. Das wäre, glaube ich, dem Spiel gerechter gewesen.
Halten wir da auch noch fest, also Frankfurt bleibt auf jeden Fall dran an Wolfsburg, gibt diesen 2. Platz noch nicht her, auch da das Restprogramm spannend, richtig spannend finde ich sogar, weil es dann jetzt das sogenannte Topspiel gegen die Bayern am nächsten Spieltag gibt in München und dann am letzten Spieltag gegen Union, das ja auch, sage ich so häufig und hab meistens recht dabei, kein leichter Gegner, bin ich wirklich gespannt, was das wird. Abschließend wollen wir noch auf nochmal so ein Highlight-Spiel schauen, was es eben unter der Woche noch gab. Nachholspiel stand an. Die Bremerinnen mussten ja 2 insgesamt nachholen, das gegen Wolfsburg und jetzt eben das gegen die Bayern. Die verlieren es mit 0:2, aber trotzdem war es ein Spiel eines Rekordes.
Ja, und zwar für den FC Bayern München. Das 122. Saisontor in allen Wettbewerben in einer Saison. Das ist ein neuer Vereinsrekord. Und für Bremen leider eine Serie gerissen. Die sind nämlich bis Mittwoch zu Hause ungeschlagen gewesen. Dann gewinnen die Münchnerinnen halt 2:0. Ja, hätte man mitrechnen können. Aber
am Ende ist auch nur 0:2. Könntest du auch ja, irgendwie so sagen.
Ein Foul-Elfmeter auch mit dabei, wo Werder echt, also Werder und Elver, also sowohl für als auch gegen sich, ist eine Story. Ein richtiges Highlight, also wirklich großes Highlight gab es dann am Wochenende auch nochmal für Bremen und Köln im Müngersdorfer Stadion. 30.411 Zuschauende. Zum vierten Mal in Folge mehr als 30.000 Leute bei einem Spiel der Kölnerinnen eben in diesem Müngersdorfer Stadion. Und 4 der 7 bestbesuchten Spiele der Frauen-Bundesliga-Geschichte hat der FC ausgetragen.
Bäm. Und mit dieser Kraft und dieser Energie haben sie dann quasi auch das Spiel gegen Werder bestritten.
Oh nee,
und
ich dachte, wir können da drum rumkommen um das Ergebnis.
Tut mir leid, das müssen wir einmal erwähnen. Wir machen es ganz schnell. Mach kurz Ohren zu. Köln gewinnt 3-0. Weiter.
Ja, nee, Werder scheint ein bisschen die Luft auszugehen gegen Ende der Saison, müssen wir ganz ehrlich sagen.
Also doch kein Europapokal für Werder.
Nee, das wäre aber auch utopisch gewesen. Also von daher. Vor allen Dingen auch, wenn wir dann so auf Thema Transfers gucken und so. Da hatte Fritzi Kromp ja angekündigt, dass es einen recht großen Umbruch geben wird bei Bremen. Und da schauen wir nachher natürlich auch nochmal drauf. Aber Europacup, Europapokal, Miri, gutes Stichwort.
Absolut. Die Bayern hatten nämlich noch zu tun, wollten ja eigentlich dringend ins Finale der Champions League. Es war der große Traum, das Champions League-Finale. Der Traum ist jetzt leider geplatzt. Trotz des 1:1 im Hinspiel, wirklich ein richtig starkes Spiel gegen den FC Barcelona hingelegt, zu Hause in der Allianz Arena, war eben auswärts im großen, ja vielleicht auch etwas einschüchternden Camp Nou nicht zu holen, aber auch eine starke Leistung. 2:4 geht das Spiel am Ende aus. Muss aber ein wildes Spiel gewesen sein.
Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich habe es auch nicht geguckt, aber ich habe einen Ticker mitbekommen, das war ja wohl völlig crazy. Da am Ende dann irgendwie nochmal das 3:4 und das aber wieder zurückgenommen und so. Stark. Und ich finde, man kann dann doch auch mal gegen FC Barcelona verlieren im Camp Nou. Das ist völlig in Ordnung.
Absolut.
Und macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Und ich finde es auch immer so ein bisschen schade, dass man da dann halt sieht, yo, ganz ehrlich, in der Bundesliga haben die Bayern halt einfach keine richtigen Gegnerinnen.
Da ist übrigens ein Thema, was uns dann gleich in den News auch noch ein bisschen beschäftigt, wie das vielleicht irgendwann mal ja aufgehoben werden soll, das Thema.
Nämlich.
Aber genau. Um jetzt das Thema Champions League noch kurz zu Ende zu führen, Barca also im Finale, die treffen dann auf Lyon. Und das haben die Französinnen wem zu verdanken?
Jule.
Der Granate Jule Brandt. Alter.
Ja.
Also ich habe die ja schon bei Wolfsburg sehr gefeiert,
die ist krass.
Was sie für eine Übersicht hat und ich liebe auch ihre Stelzen, auf denen sie da über dieses Parkett, will ich was schon sagen, über den Rasen da schwingt, weil das ist einfach so krass. Also ich finde wirklich, die hat so eine Kraft in den Beinen und gleichzeitig aber eben diesen Blick über das gesamte Spielfeld und dann nimmt sie da diesen Ball so butterweich an und knallt den ins linke Eck da rein. Also, schöner kannst du es nicht machen.
Ihr Wechsel zu OL hat ihr halt auch nochmal genau das gebracht, was sie sich wahrscheinlich erwartet hat, nämlich eben nochmal einen Schritt nach vorne, nochmal mehr einen Plan auch mit dahinter, ein Gefühl, eben wie du sagst, diese Übersicht, die sie ja sowieso schon hatte und das nochmal irgendwie mehr in den Fokus gerückt, wahnsinnig stark. Und dieser Treffer war halt so krass wichtig, weil am Ende gewinnt OL 3:1 und so. Dieses 3:1 war so wichtig, weil sie am Hinspiel 1:2 verloren hatten. Also Arsenal hatte da gewonnen 2:1 und wegen seinen Tores ist OL jetzt halt im Finale. Völlig irre. Das Finale dann Lyon gegen Barcelona am 23. Mai. Einen anderen Titel haben wir schon vergeben auf internationalem Parkett. Ich übernehme mal den Parkett, Miri. Beim Europacup.
So ist es. Am Ende geht der Titel an den BK Häcken. Es gab ein schwedisches Duell im Finale und ich will erstmal voll kritisieren, dass es in so einem Finale Hin- und Rückspiel gibt. Das ist kein Finale dann. Ich mag sowas nicht.
Gar nicht. Also bei Halbfinale und so, checke noch, aber Finale ist halt so dieses eine Match und das wird irgendwie ein bisschen entzerrt, finde ich ein bisschen doof, ja. Also BK Häcken hat sich durchgesetzt gegen Hammer BIF. Häcken war ja auch das Team gewesen, gegen das die Frankfurterinnen rausgeflogen sind. Und das ist ja immer ganz nett, dass man dann sagen kann, ja, wir sind halt gegen die späteren Titelträgerinnen dann rausgeflogen. So.
Was willst du machen?
Genau. Also Glückwunsch da an der Stelle. Werbung.
So, kurze Pause hier mal. Ich hoffe, ihr trinkt alle genug. Wir trinken hier Knabe-Cola, das FFP-Getränk quasi. Schmeckt geil, ziemlich zitronig, gibt's mit und ohne Zucker. Also eigentlich perfekt, wenn's mal was anderes als Wasser sein soll. Perfekt zum Fußball gucken. Zu kaufen gibt's Knabe-Cola in
gut ausgestatteten Supermärkten und Getränkemärkten. Und wenn ihr es da nicht findet, keine Sorge. Gibt's natürlich auch online auf knabedrinks.de zu bestellen. Also schaut doch direkt mal nach. Wir gönnen uns jetzt mal so eine Cola und dann geht's hier natürlich weiter. Knabe Cola. Erst knackt's, dann knallt's.
Werbung Ende.
Und sonst so?
In der letzten Woche haben wir viel diskutiert über die rote Karte von Franziska Kett wegen Haare ziehen an der Gegnerin. Wir haben euch da auch gefragt, was ihr dazu sagt, denn es sind ja so ein bisschen Diskussionen aufgekommen, sollte es eine Regelung geben, was die Haare angeht, die Haarlänge, beziehungsweise den Haarstyle. Wir haben viel Feedback bekommen, der Tenor war natürlich nicht die Haare abschneiden, aber irgendeine Regelung braucht es doch. Zum Beispiel Haare hochbünden oder flechten, damit sie nicht über die Rückennummer gehen. Also eine Regelung ohne Schere sozusagen. Das war ja auch das, Miri, was du gesagt hattest. Und auch, was Bianca Rech, die Direktorin der Frauenfußballabteilung beim FC Bayern München, nach der Partie direkt gesagt hatte und auch bei Sport 1 nochmal. Also nach der Partie hätte man das noch irgendwie auch ein bisschen anders interpretieren können, finde ich. Das kann man dann in verschiedene Richtungen interpretieren. Aber bei Sport 1 hat sie dann später auch nochmal gesagt, ich habe nicht gesagt, dass das nicht gerechtfertigt war, die rote Karte. Im Regelwerk ist es eine rote Karte. Wir müssen eher überlegen, wie kann man Haare zum Beispiel auch in einem, da habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, ob sie Band oder Bun, also Bun as in Hook, tragen kann, sodass sie nicht überall sind. Grundsätzlich müsste man die Haare so lassen, wie sie wollen. Wir haben aber eben auch Spielerinnen, die die langen Haare zu einem Dutt machen und sie hat eben auch gesagt, sie denkt schon, dass sie das mit in die Gremien FIFA zum Beispiel mitnehmen würden, um dann Regelungen zu besprechen.
Das ist auch auf jeden Fall wichtig, euer Feedback, um das nochmal so ein bisschen wiederzuspiegeln. Ihr habt da auch dann darauf verwiesen, dass es ja in anderen Berufen auch in Sachen Arbeitsschutz ganz genau Regelungen gibt, eben bezogen auf die Haare. Andere sprechen dann auch noch davon, wie sie es sich vorstellen würden, zum Beispiel auf Schulterhöhe irgendwie ziehen, ist dann klar rot, auf Höhe von Rücken und Trikot, also alles so, ich sag mal, bis zu den Schulterblättern bleibt gelb. Und auch da hat dann Rech gesagt, bei Sport 1 im Regelwerk ist es eine rote Karte. Darüber müssen wir nicht reden, sondern wir müssen darüber reden, dass die Haare überall sind, den Rücken verdecken, die Nummer verdecken, den Rücken verdecken. Wo können wir unterscheiden? Und das ist ja genau das, worüber wir eben auch diskutiert haben.
Ja.
Bitte?
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, so da kommen wir dann, oder in meinem Kopf bin ich dann direkt auch wieder bei der Diskussion wie bei der Handspielregelung. So, wo es dann ja auch immer, ja, aber wo ist dann da die Ärmellänge und bababa und ist das jetzt absichtlich oder nicht absichtlich? Bianca Rech sagt eben auch so, ja, wenn man Franzi kennt, dann weiß man, dass es nicht gewollt ist und so soll man das dann auch mit into account ziehen, so, ob man die Spielerin kennt oder nicht. Das finde ich, also das ist eine so schwierige, feinfühlige Sache, die du im Zweifel auf dem Platz als Schiedsrichterin einfach auch nicht erkennen kannst.
Mhm,
so, da kannst du noch so viel auch dann im Zweifel ein VAR mit reinziehen oder sowas. Das finde ich ein bisschen schwierig, wo ich voll dabei bin und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass diese Diskussion angestoßen wird, weil ich mir ehrlich gesagt vorher noch gar nicht darum Gedanken gemacht habe, aber so das Thema Rückennummer, das ist halt
absolut
wirklich so das, wo ich mir denke, ja, also klar, da gibt's schon irgendwie Sinn und dann ist ja scheißegal, ob du ein Typ bist oder eine Frau, Haare haben mit dem Geschlecht relativ wenig zu tun, da sollte das vielleicht schon doch auch eine Regelung geben, irgendwie, dass man die halt
ja, absolut
irgendwie,
also ja,
dass man halt als Kommentatorin, als Stadionsprecherin, wie auch immer, die Nummern vernünftig erkennen kann.
Absolut. Irgendwie muss ich zugeben, durch diese Diskussion oder durch das Thema, dass es überhaupt aufgekommen ist, verstärkt sich in mir auf jeden Fall so ein bisschen das Bedürfnis danach zu sagen, Leute, also wirklich alle, genau, haltet euren Rücken frei von euren Haaren. So, ich, das soll jetzt überhaupt nicht einschränkend gemeint sein, sondern trag deine Haare wie du willst, hab sie so lang, so grell, so bunt, so kurz wie du willst. Tu mir nur den Gefallen und also schütz dich beim Sport. Das tust du mit dem Schmuck auch schon. Und klar, sind zwei verschiedene Dinge. Den Schmuck kannst du im Zweifel abnehmen, die Haare nicht. Sollst du auch nicht. Aber ich bin der Meinung, es wäre keine krasse Einschränkung zu sagen, die haben beim Sport zusammengebunden zu sein. Oder zumindest weg von deinem Trikot im Rückenbereich. Auch vorne willst du sie ja nicht hängen haben. Also von daher, ich bin da also, relativ deutlich.
Ja, ich bin da mittlerweile auch, also hat sich ein bisschen gewandelt, so meine Meinung. Irgendwie Eingriffe so ins Aussehen immer ein bisschen halt schwierig finde, offensichtlich, aber so wenn es halt wirklich um einfach Wegstecken geht, dann ist es eben auch ein Schutz seiner selbst, weil wenn dir eine...
Absolut, es ist eine Sicherheitsvorkehrung.
Hat, total. Und da bin ich dann schon dabei. Einige haben aber eben auch gesagt, so nee, es braucht keine extra Regelungen, weil, und da sind wir jetzt bei dem Punkt, dass ja immer dann mit verglichen wird, ja, sie wollte ja nur am Trikot ziehen, wo ich mir denke, das ist auch nicht erlaubt, hast du ja auch gesagt in den letzten Wochen schon. Das sagt ihr eben auch, weil Trikotziehen ja auch nicht erlaubt ist. Oder andere sagen halt auch, nee, Körper von Frauen sollten nicht eingeschränkt werden. Werden es eh schon viel zu viel.
Absolut, aber da möchte ich eben wieder intervenieren und sagen, der Körper wird nicht eingeschränkt, wenn du eine Sicherheitsvorkehrung einhältst, in dem dir nicht mehr wehgetan werden kann. Und das sollte eigentlich an erster Stelle stehen. Dann kommen wir zu Transfer-News. Auch die gab es wieder zur Häufe. Zum einen wechselt Caro Simon vom FC Bayern zurück nach Leverkusen, 10 Jahre nach ihrem Abgang.
Ja, da haben sich die Leverkusenerinnen ganz, ganz dolle gefreut. Ich fand es ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Also nicht unbedingt, dass sie vom Bayern weggeht, aber eben zu Leverkusen zurück. Welcome back da an der Stelle sicherlich. Auch einen Abgang zu verzeichnen hat RB Leipzig. Kira Spitzner geht zur SGS Essen. Und auch das hat mich total überrascht, weil Kira Spitzner, also die ist Leipzigerin durch und durch. So, die hat ihre komplette Karriere, also die ist ja auch gerade super jung noch, hat da als ganz junges Mädel noch angefangen zu spielen, damals noch im Tor und wechselt jetzt zur SGS Essen. Finde ich für die Essenerinnen wirklich einen spannenden Wechsel. Spitzner da vorne in der Offensive. Ja, kein Bundesliga-Tor, aber auch eben nicht wahnsinnig viel Einsatzzeiten bekommen bisher. Hoffe, dass sie die bei Essen bekommt. Ist eine vielversprechende Spielerin. Und Thema Essen, die müssen wiederum auch einen brutalen Abgang verkraften. Lilly Porcella, die wechselt von Essen nach Bremen, weil sehr wahrscheinlich Maja Sternert, also weil sie eine gute Spielerin ist, aber eben auch, weil Maja Sternert wohl zu Leverkusen wechselt. Dann haben wir den Bogen dann wieder zu den Leverkusenerinnen zurück.
Also ordentlich was los. Ich finde es ja auch super spannend, dass da bei Essen jetzt eben so viel passiert, weil die, haben wir ja auch schon besprochen, halten auch nicht sicher die Klasse. Da dann jemanden von Leipzig loszueisen zu dir nach Essen, ist auch eine Leistung. Erklärt sich aber natürlich auch durch das Alter der Spielerin, die sich wahrscheinlich auch irgendwie sagt, ich will erstmal Erfahrung sammeln, ich will noch reifen, ich will einfach noch besser werden in dem, was ich schon kann. Und Spielzeit sammeln, absolut. Und von daher wollen wir das auf jeden Fall beobachten. Gleichzeitig gibt es aber auch ein bisschen traurige Nachrichten, denn es gibt auch zwei Karriereenden zu verkünden.
Ja, und zwar, der Name wird euch sicherlich viel sagen, Aylin Yaren, sowohl eben als Fußballerin auf dem Platz, war auch beim HSV gewesen, jetzt zuletzt beim FC Viktoria Berlin, aber eben auch Content-Creatorin in der Fußballwelt, ganz, ganz viel unterwegs, ist da, glaube ich, für viele Mädels ein großes, großes Vorbild und auch für Jungs. Die beendet jetzt ihre Karriere, hat das mit einem ganz emotionalen Post bei Instagram preisgegeben sozusagen. Ich bin schon richtig gespannt, wie das letzte Heimspiel von Viktoria dann wird. Das ist in den letzten Jahren schon immer wahnsinnig emotional gewesen. Genau, weil nämlich auch Younes Beckmann, die wir auch kennen aus der Bundesliga, bei Köln hat sie mal gespielt, die verlässt Viktoria auch. Aber eben das nächste Karriereende, das betrifft auch Ali Gudorf. Ali Gudorf beim SC Freiburg noch unter Vertrag gewesen, eben gerade mal 24 Jahre alt, hat die Saison noch gar nicht gespielt, war raus aus persönlichen Gründen und damit geht halt ein riesengroßes Talent verloren in der Bundesliga. Ist da die Seite immer hoch und runter geackert, eine wahnsinnig tolle Übersicht und auch als, ja, eben Außenverteidigerin so ein Zug zum Tor, das hat immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, dazu zu schauen, aber jetzt eben gesagt, nee, Fußball, das wart, sagt auch selber, ich freue mich auf alles, was da im neuen Lebensabschnitt kommt. Und diese Entscheidung mit 24 zu treffen, Miri, alter Schwede, habe ich riesen Respekt vor.
Absolut, ich auch. Und wir können beiden auf jeden Fall nur alles Gute wünschen.
Und auch auf internationaler Ebene gibt's ein Karriereende, das uns allen irgendwie die Herzen bricht ein Stück weit. Millie Bright, die englische Ikone, Europameisterin von 2022. Und das ist halt voll krass, weil jetzt, Spielerinnen die sozusagen die neue Generation im Frauenfußball schon waren, so alle langsam auch ihre Karrieren beenden.
Ja, und geprägt haben, ne?
Ja, geprägt haben auf jeden Fall. Sie hat gesagt, die letzten 6 Saisons hat sie schon verletzt gespielt. Völlig crazy. Sie ist, seit sie 19 ist, bei Chelsea. Mittlerweile ist sie 32 und hat auch gesagt, sie kann für keinen anderen Club spielen. Also check ich auch voll. Sie hat auch gesagt, sie bleibt Trustee der Chelsea Foundation und auch Vereinsbotschafterin.
Dann schauen wir auf das Thema, was ich vorhin schon mal angerissen habe. Denn die FBL e.V. will 700 bis 800 Millionen in die Liga investieren. Katharina Kiel, die Präsidentin, hat im Interview mit dem Kicker ja wirklich einiges erzählt. Unter anderem aber eben auch, wie Geld in diese Liga investiert werden soll. Über eine Spanne von circa 8 Jahren. Wann und wie genau die Liga in dieser neuen Struktur startet, kommt übrigens immer noch auf den DFB an. Also es ist noch gar nicht klar. Frühestens wohl ab der Saison 27/28. Aber um nochmal kurz auf diese Investitionen zumindest kurz einzugehen. Also Grund ist nicht nur die Unterstützung des Frauenfußballs natürlich, aber auch die innere Qualität der Liga. Die muss gestärkt werden. Wir haben anfangs oder in dieser Folge schon darüber gesprochen, dass der FC Bayern augenscheinlich nicht die Möglichkeit hat, sich in der hauseigenen Liga richtig gut aufzustellen, richtig einem Wettkampf auszusetzen, um dann eben auf internationaler Ebene auch fähig zu sein, den großen Gegnern die Stirn zu bieten. Und das sollen die Clubs quasi selbst auch in die Hand nehmen. Also wenn wir da über diese große Summe an Geld sprechen, kommt das größtenteils auch aus den Clubs. Das habe ich richtig verstanden, oder Nina?
Soweit ich weiß auch, aber so komplett blicke ich da auch noch nicht durch. Ich glaube, das werden wir dann wissen, wenn es soweit ist, ehrlich gesagt.
Absolut. Aber es gibt jetzt eben einen Vertragsentwurf für so eine Grundlagenvereinbarung an den DFB und weitere Beschlüsse gibt es dann spätestens bei der nächsten Mitgliederversammlung, die im Juni stattfindet.
Das afghanische Nationalteam wird von der FIFA zugelassen werden. Nach 8 Jahren sind sie also zurück. Die FIFA hat eine Regelung beschlossen, wonach es die Anerkennung durch den nationalen Verband in Ausnahmefällen nicht braucht, um von der FIFA zugelassen zu werden. Das war das Problem, weswegen sie eben nicht antreten durften, die Afghaninnen, weil der nationale Verband sie nicht anerkannt haben, weil eben nach Machtübernahme der Taliban es Frauen ja verboten worden ist, Sport zu treiben. Die FIFA möchte aber nicht, dass Frauen die Teilnahme an internationalen Wettbewerben genommen wird, aus Gründen, die sie selbst nicht beeinflussen können. Also auf jeden Fall welcome back. Und was ich auch richtig cool finde, ich höre so ziemlich jeden Tag, jeden Morgen irgendwie den BBC Global News Podcast. Und da ist das auch Thema gewesen, was ich wirklich total toll fand. Und die haben mit 2 Nationalspielerinnen gesprochen, die natürlich über die komplette Welt verteilt sind, die Nationalspielerinnen. Eine in Italien und die andere in Australien. Also vielleicht schaut ihr mal in die Shownotes, vielleicht packe ich den Link dazu mit rein. Es ist auf jeden Fall ein sehr tolles Gespräch gewesen.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Bundesliga, 2 Spieltage noch. Es wird richtig ernst, ob ihr wollt oder nicht, es passiert. Der 25. Spieltag steht an. Und gleich am Freitag, also zum Auftakt dieses Spieltags, wird schon richtig, richtig ernst. Weil dann,
da wird die Hütte brennen.
Weil es könnte sich so ein bisschen was in eine Richtung entscheiden, da unten im Keller. Die SGS Essen zu Gast beim FC Nürnberg. Also der Aufsteiger empfängt Traditionsverein und Essen will natürlich nicht absteigen. Es sind 3 Punkte zum rettenden Ufer. Ich schaue gerade mal parallel noch zur Tordifferenz. Okay, die spricht nicht für die Essenerin, außer die schießen mal kurz 10 Tore. Aber sie können im Fernduell mit dem HSV einfach die Hamburgerin richtig unter Druck setzen. Ja. Und dann würde das passieren, ich hab's gesagt, ich glaub auch immer noch dran, dass Essen das noch schafft. Aber okay, also um das Ganze nochmal langsam aufzudröseln. Nürnberg spielt gegen Essen, direktes Duell im Keller, also bedeutet Platz 13 gegen Platz 11. Die beiden trennen nur 4 Punkte, aber wichtig ist vor allem eben dieses Fernduell gegen den HSV, die eben nur 3 Punkte entfernt sind. Ja. Also wenn Essen das gewinnt, können die sich was richtig Gutes tun und andererseits vor allem Nürnberg wieder unten mit reinziehen, weil ich habe es gerade gesagt, es sind nur 4 Punkte zwischen den beiden. Das wäre schon richtig krass. Nürnberg wird sich safe noch nicht zurücklehnen, wissen ganz genau, wie eng es da unten ist, aber es wäre schon krass, voll so als Aufsteigerin, wo du vielleicht denkst, oh, wir haben es so gut gemacht.
Ja, und vor allen Dingen auch, Nürnberg könnte da ja den Klassenerhalt fix machen, wenn ich...
Oder eben so rum, genau, das ist es.
Voll. Und ich wollte eben auch schon fragen, so, ja, und Miri, du hast eben gesagt, ne, du glaubst, Essen macht es noch und zieht da eben vielleicht sogar noch Nürnberg mit rein, aber überholt den HSV. Und der HSV, um jetzt da mal hinzukommen, der spielt nämlich am Samstag gegen den ersten FC Köln, die ja gerade Bremen 3-0 geschlagen haben. Aber Köln ist in alle Richtungen irgendwie immer mal wieder für eine Überraschung gut. Also es würde mich da jetzt auch nicht wundern. Vor allen Dingen, wenn wir eben mit dem Spiel gegen Union vergleichen, was der HSV da rausgerissen hat. Und die haben ja Chancen und so tolle Spielerinnen. Ey, das wird richtig krass. Das wird richtig.
Absolut.
Dann haben wir am Samstag auch noch den SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg und auch wieder ein richtig krasses Spiel. Hallo, Bayern München, nachdem sie am Mittwoch gegen Hoffenheim gespielt haben, kriegt's am Samstag mit der SGE zu tun. Eintracht Frankfurt. Das Hinspiel war ja noch ein 5-0 gewesen und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Frankfurterinnen das ändern wollen.
Auch da haben wir wieder so ein Fernduell, eben dann um Platz 2. Wolfsburg, Frankfurt, gleichzeitig im Einsatz. Bin ich richtig, richtig gespannt.
Ja, also und vor allen Dingen ist es wirklich fast gleichzeitig, weil Freiburg-Wolfsburg 14 Uhr angestoßen wird und München-Frankfurt 15.45 Uhr in der ARD übertragen wird.
Wichtig, sehr gut. Also, falls ihr nicht dabei sein könnt im Stadion, habt ihr sogar die Möglichkeit, im Free TV da einzuschalten. Am Sonntag wird dann Ninas Herz wieder etwas höher schlagen, wenn Werder Bremen gegen die bereits abgestiegenen Jenerinnen ran muss. Frage ist ja immer so ein bisschen, wie befreit kannst du aufspielen, nachdem schon klar ist, wie dein Schicksal aussieht. Also ich würde mich da als Werder Bremer auf jeden Fall doch schon gut anschnallen.
Und andererseits es würde Werder ähnlich sehen, da zu verlieren.
Absolut. So, also schauen wir mal. Union Berlin dagegen, die haben ja die Klasse auch schon sicher, spielt gegen Hoffenheim, beide Teams soweit safe drin in der kommenden Saison, aber auch da immer nochmal der Ansporn natürlich, so eine Liga auch erfolgreich zu beenden. Und am Montag dann wird eben der Spieltag beendet mit der Partie, auch nicht unwichtig oder uninteressant, Leipzig gegen Leverkusen.
Und da folge ich dann mal unserem Rat, den wir immer euch um die Ohren schmeißen. Geht in die Stadien. Das werde ich am Montagabend dann auch mal wieder machen, hier um die Ecke vorbeischauen. Liebe Miri, wir machen dann hier jetzt auch mal Ende. Wirklich, Saisonendspurt macht immer so viel Spaß. Es ist so krass.
Finde ich auch. Und jetzt heißt es aber erstmal ein bisschen zurücklehnen, bereit machen für den kommenden Spieltag. Und wir wünschen euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen tollen Tag und einen schönen Nachmittag.
Ganz genau. Macht's gut. Tschüssi, Miri.
Ciao.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ah, ich wollte noch, mir ist gerade noch aufgefallen, dass sie auch sagen können, Europapokalsieger-Besieger, weil sie das Rückspiel gewonnen hatten.
Ah, okay.
Ist egal, vergiss es.
Ja?
Ja, ja.